Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Enne Seidel, guten Tag. Die diesjährige Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux hat vor wenigen Minuten in Stockholm ihre Nobelpreisrede gehalten. Und da waren vermutlich nicht nur die Ohren in der Literaturwelt gespitzt, vermutlich haben auch ihre schärfsten Kritiker ganz genau zugehört. Die Vertreter von jüdischen Verbänden zum Beispiel, die Annie Ernaux Antisemitismus vorwerfen, weil sie Boykottaufrufe gegen Israel unterzeichnet hat. Annie Ernaux selbst hatte im Vorfeld ihrer Nobelpreisrede angekündigt, es werde eine engagierte, eine politische Rede. Was genau Annie Ernaux in Stockholm gesagt hat, das berichtet uns gleich der Literaturwissenschaftler Jürgen Ritte, der die Rede für uns verfolgt hat. Vorher widmen wir uns aber noch einer anderen literarischen Stimme, auch sie engagiert und bisweilen politisch. Wir sprechen über die russisch-jüdische Schriftstellerin Maria Stepanova, die im Frühling mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung ausgezeichnet wird. Das wurde heute bekannt gegeben. Maria Stepanova wurde in Moskau geboren, hat ihr Land aber nach dem russischen Angriff auf die Ukraine verlassen und lebt heute in Deutschland im Exil. Sie ist also Teil der russischen Opposition und hat den Krieg gegen die Ukraine auch immer wieder öffentlich verurteilt. Maria Stepanova schreibt vor allem Gedichte und Essays. Den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung, den bekommt sie für ihren Lyrikband Mädchen ohne Kleider. Wir hören da mal kurz rein.
Immer ist da etwas, das sagt, zieh dich aus und zeig her. Nimm das ab, leg es weg, leg dich hin und mach breit. Lass sehen, mach auf. Fass ihn an. Siehst du das? Immer ist da ein Zimmer mit einer waagrechten Fläche. Immer stehst du darin wie ein Baum. Liegst wie ein Baum, wie umgestürzt immer. Die tauben Zweige hoch überm Kopf. Erde zwischen den Fingern, Finger im Mund. Deine Äpfel hast du nicht gehütet.
Es geht also um den weiblichen Körper in diesem Gedichtband und, das klang gerade auch schon an, um die Frage, inwiefern er dem männlichen Blick ausgeliefert ist. Über Maria Stepanova und über ihren preisgekrönten Gedichtband habe ich vorhin mit Katharina Rabe gesprochen. Sie ist Lektorin im Surkamp Verlag und dort unter anderem zuständig für die Werke der russischen Schriftstellerin. Wie würde sie den Gedichtband Mädchen ohne Kleider beschreiben, habe ich sie gefragt. Ist das ein feministisches Werk?
Ach, das Wort Feminismus ist viel zu grob für das, was Maria Stepanova macht. Natürlich ist sie unter anderem auch eine feministisch interessierte Autorin, aber dieser Gedichtband mit den drei Zyklen zeichnet sich eigentlich zunächst einmal durch einen sehr großen Formenreichtum aus, durch eine enorme Spannkraft der Sprache, durch viele verschiedene Stimmen, die wir dort hören und auch durch unterschiedliche Formen. Ein Sonettenkranz ist beispielsweise dabei. Und natürlich ist das, was Sie eben vorgelesen haben, woran man ja die Musikalität dieser Sprache schon hört, alles andere als ein agitatorisches Gedicht. Gleichwohl handelt es sich um eine, sagen wir mal, eine poetische Geste des Einspruchs oder der Empörung gegen diesen, ja, ich würde sagen, kolonialisierenden Blick des männlichen Betrachters auf den weiblichen Körper. Übrigens, in diesem Fall auf ein Bild, auf eine Fotografie, die Maria Stepanova gefunden hat in einem alten Album. Und wie es immer so ist bei ihr, es ist eigentlich nicht so sehr ein Gedanke oder ein Programm, sondern eine unmittelbare Empfindung. Und diese Empfindung ging so tief, als sie auf dieses Foto stieß, einer auf einem Divan ausgebreiteten nackten Frauenkörper, dass sie dieser Empfindung und diesem Ekel, diesem Entsetzen nachspüren musste. Und das hat sie getan mit den Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen, nämlich denen der Dichtung.
Sie haben gerade schon angefangen, Ihre Sprache ein bisschen zu beschreiben. Vielleicht bleiben wir da noch einen Moment. Die Preisjury schreibt in ihrer Begründung, dass die Sprache von Maria Stepanova sowohl in der russischen Literatur verwurzelt sei, als auch in der Weltliteratur. Also da klinge ein Dante genauso durch wie ein Goethe oder auch ein Ezra Pound. Würden Sie das so unterschreiben? Ist Maria Stepanova eine Wanderin zwischen den literarischen Welten?
Unbedingt. Ich kenne keine Dichterin mit einem solchen, sagen wir mal, wirklich inkorporierten oder anverwandelten oder verinnerlichten Repertoire an Dichtung. Und zwar nicht nur der russischen Dichtung, die sie gleichsam als Kind aufgesogen hat, sondern sie ist eine exzellente Kennerin der amerikanischen zeitgenössischen Lyrik. Sie hat natürlich die deutsche Lyrik gelesen, die französische. Sie saugt das tatsächlich auf und sie hat das, was ihr großer und von ihr auch sehr oft indirekt zitierter Kollege Ossip Mandelstamm einmal die Sehnsucht nach, oder war es Marina Tsvetaeva, eine der beiden, die Sehnsucht nach Weltliteratur nannte. Sie träumt von einer großen gemeinsamen Sprache der globalen Weltliteratur, in der all diese Stimmen zusammenklingen.
Sie träumt von einer großen gemeinsamen Sprache, sagen Sie. Jetzt heißt ja dieser Preis explizit Buchpreis zur europäischen Verständigung. Inwiefern würden Sie also sagen, trägt das Werk von Maria Stepanova bei zur Verständigung in Europa, gerade in den jetzigen Zeiten, in denen ihr Land, Russland, in der Ukraine Krieg führt?
Maria Stepanova hat schon sehr, ja, fast wie in einer Art von Vorausahnung darüber gesprochen, ich glaube, es war letztes Jahr, dass es sehr wichtig sei, dass auf Russisch verfasste Texte nicht aus diesem großen globalen Gespräch, das von der gesamten Weltliteratur geführt wird, herausfällt. Und das ist jetzt aber sehr schwierig geworden, denn seit Putin bzw. seit Russland die Ukraine überfallen hat, gibt es sehr viele Menschen, vor allem ukrainische Menschen, die das Russische nicht mehr ertragen und nicht mehr aushalten. Ja. Und wir als diejenigen, die da zuhören und die das alles entsetzt miterleben, wir müssen uns da sehr zurückhalten. Und auch Maria Stepanova gehört zu denjenigen, die jetzt zuhören wollen. Sie möchte jetzt ihren ukrainischen Kollegen zuhören. Aber auf der anderen Seite ist sie eine derjenigen, deren Stimme wir brauchen. Und ich möchte auch daran erinnern, dass sie eine der ersten war, die schon 2015 in einem großen Gedichtzyklus, Der Krieg der Tiere und der Untiere, über den Krieg im Donbass geschrieben hat. Also der jetzige Krieg ist ja schon 8 Jahre alt, nur in einer völlig anderen Dimension angekommen. Und das, was sie damals getan hat, war von einer ungeheuren Wucht, weil sie auch auf weltliterarische Quellen zurückgegriffen hat. Sie hat über den Ersten Weltkrieg geschrieben, indem sie über den Donbasskrieg geschrieben hat. Und sie hat unerhörte Bilder gefunden für das, was in der Erde zu finden ist, die schon einmal vor 3 Generationen ein europäisches Schlachtfeld gewesen ist. Insofern ist dieser Preis, der Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung, im Grunde hat er genau die Richtige getroffen in diesem Moment.
Sie haben es gerade selbst gesagt, es gab und gibt vor allem aus der Ukraine immer wieder die Forderung, russische Kultur in diesen Zeiten komplett zu boykottieren. Und ich vermute daher mal, dass es durchaus auch Stimmen geben wird, die diese Wahl kritisch sehen, zu diesem Zeitpunkt nun ausgerechnet eine russische Schriftstellerin zu ehren. Was entgegnen Sie?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich würde dem entgegnen, dass alle ukrainischen Autoren, die gehört werden sollen, wenn sie etwas zu sagen haben, das sind sehr viele. Es ist im Moment so, dass viele ukrainische Autoren zum ersten Mal überhaupt wahrgenommen werden. Serhii Zhadan hat den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen. Das ist eine der höchsten Auszeichnungen, die zu vergeben sind. Juri Andruchowitsch den Heinrich-Heine-Preis jetzt am kommenden Samstag. Ich halte die Wahl von Maria Stepanova für eine ausgezeichnete Wahl, weil sie eine Dichterin trifft, die unermüdlich darauf hingewiesen hat, was ihr Land der Ukraine antut. Sie ist gerade in mehreren europäischen Ländern unterwegs gewesen, um ihren Roman vorzustellen, und hat bei keinem Interview versäumt, darauf hinzuweisen, welche Verbrechen ihr Land in der Ukraine begeht. Und ich halte es für höchste Zeit, dass wir hierzulande auch bereit sind, diesen russischen Autoren zuzuhören, nachdem wir den ukrainischen zugehört haben. Das ist mir sehr wichtig zu sagen. Wir müssen diese ukrainische Sicht verstehen. Wir müssen uns auch darauf einlassen, dass es ein Gefühl gibt, von einem Imperium kolonialisiert worden zu sein. Und nicht nur ein Gefühl, sondern es gibt handfeste, sozusagen historische Befunde, die das bestätigen. Ob es der richtige Diskurs ist, ist was anderes. Aber ich glaube, dass es nächstes Jahr an der Zeit ist, dass auch die sensiblen und fragenden russischen Autoren in diesem Gespräch wieder gehört werden. Aber wie gesagt, die Reihenfolge ist umgekehrt und den Ukrainern gehört jetzt unsere ganze Aufmerksamkeit.
Katharina Raabe vom Surkamp Verlag haben Sie da gehört. Wir sprachen über die neue Trägerin des Leipziger Buchpreises zur europäischen Verständigung. Ausgezeichnet wird im kommenden Jahr die russische Schriftstellerin Maria Stepanova. Und damit, wie schon angekündigt, weiter zu Annie Ernaux, der diesjährigen Literatur-Nobelpreisträgerin, die für ihre stark biografisch geprägten Romane berühmt geworden ist und die sich immer wieder Themen wie sozialer Ungleichheit oder dem Feminismus widmet. Für ihre politische Haltung wurde die französische Schriftstellerin allerdings auch heftig kritisiert, vor allem für ihre Unterstützung der sogenannten BDS-Bewegung, die zum Boykott Israels aufruft. Am Wochenende wird Annie Ernaux der Literaturnobelpreis offiziell verliehen und wie üblich hat auch sie im Vorfeld der Preisverleihung in Stockholm eine Rede gehalten. Begonnen hat sie diese Rede mit diesen Worten.
Par où commencer? Cette question, je me la suis posée des dizaines de fois devant la page blanche.
Wo soll ich anfangen? Diese Frage habe ich mir dutzende Male gestellt, während ich auf ein weißes Blatt starrte. Als ob ich den einen Satz finden müsste. Eine Art Schlüsselsatz. Das also waren die ersten Worte der Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux heute in Stockholm. Der Literaturwissenschaftler und Frankreich-Kenner Jürgen Ritte hat die gesamte Rede für uns verfolgt. Herr Ritte, hat Annie Ernaux ihren Schlüsselsatz auch diesmal gefunden, den Schlüsselsatz für ihre Nobelpreisrede?
Den hat sie in der Tat gefunden. Das war eine Art Paukenschlagsatz, denn sie sagt, j'écrirai pour venger ma race. Da haben wir auch gleich ein Übersetzungsproblem. Ich werde schreiben, um meine Rasse zu rächen. Damit meint sie aber, ihre Herkunft zu rächen, ihr Milieu zu rächen. Und sie bezieht sich dabei auf Rimbaud, von dem sie einen ähnlichen Satz zitiert. Je serai de toute éternité de race inférieure. Ich werde auf alle Ewigkeit von niederer Herkunft oder von niederer Rasse sein. Das ist der Satz, mit dem sie auf ihre Ursprünge verweist, auf ihre bescheidenen Ursprünge, wie sie immer sagt. Mhm. Und am Ende stellt sie diese Frage noch einmal, habe ich es geschafft, diese Leute zu rächen? Sie antwortet ja. Mhm.
Das hatte sie im Vorfeld ja auch bereits angekündigt, dass sie in ihrer Rede der Frage nachgehen will, wie ihre Herkunft, sie kommt ja aus einer Arbeiterfamilie, und wie auch die Tatsache, dass sie eine Frau ist, wie das ihr Schreiben geprägt hat. Welche Antworten hat sie da also für sich gefunden?
Na, sie schreibt von ihrer Geburt in die Literatur. Sie ist vielleicht von einfacherer Herkunft, kleinbürgerlicher Herkunft, aber sie hat eine Mutter gehabt, die ihren Lesehunger immer mitgefüttert und unterstützt hat. Und so ist sie in die Welt der Literatur hineingewachsen und wollte eben auch schreiben, so schreiben wie die großen Romane, wie die großen Autoren, die sie gelesen hat, bevor ihr dann bewusst wird, als Studentin, als sie Literatur studiert, dass sie aus einem anderen Milieu kommt als die sogenannten bürgerlichen Studenten um sie herum, und sie versucht dieser verdrängten Stimme, dem, was sie hinter sich gelassen hat, Stimme zu verleihen. Sie bezeichnet sich in der Rede mehrfach als eine Migrante immigrée intérieure, also eine Migrantin im Inneren, und um sich sozusagen den wirklichen Migranten, die wir heute haben, anzugleichen. Naja, das sind alles Annie Ernaux'sche Sätze. Mhm. Ähnlich hat sie sich dann auch durch die politischen Bewegungen, die sie hineingewachsen ist, Stichwort Mai 68, für die Frauenemanzipation eingesetzt. Von all dem spricht sie, von ihrem Engagement und davon, dass ihre Literatur dem allen eine Stimme verleihen soll.
Ich habe die Antisemitismusvorwürfe gegen Annie Ernaux schon angesprochen, die nach der Bekanntgabe des diesjährigen Nobelpreises ja vor allem auch hier in Deutschland sehr laut zu hören waren. Ist sie in ihrer Rede auf diese Vorwürfe in irgendeiner Form eingegangen?
Nein, in keiner Weise. Und nach diesem Paukenschlag-Anfang ist das Ende sehr versöhnlich, weil sie dann schreibt, sie schreibt für alle, die unterdrückt sind, sie schreibt für alle, die guten Willen sind, sie schreibt für alle, die die Freiheit wollen, sie schreibt für alle, die eine bessere Welt wollen. Also alles das, was wir alles unterschreiben können. Darauf ist in keinem Wort eingegangen. Ihre einzigen zeitgenössischen politischen Aussagen gingen gegen Putin, als ein Beispiel dessen, dass die Freiheit immer wieder bedroht ist. Und sie gingen gegen den Iran als ein Regime, das auf eine absolut barbarische Weise für die Unterdrückung der Frau steht.
Was also ist Ihr Fazit, Herr Ritte? War das eine eher erwartbare Rede, eine Annie Ernaux'sche Rede? Oder hat sie auch irgendetwas gesagt, das den Literaturexperten Jürgen Ritte wirklich hat aufhorchen lassen?
Ja, es war eine Annie Ernaux'sche Rede, es war erwartbar. Interessant allerdings, und für den Literaturliebhaber, Literaturwissenschaftler, wie Sie wollen, sind Ihre Ausführungen dazu gewesen, was Sie mit dem Ich meint. Sie schreibt ja Autofiktion, wie man sagt. Sie schreibt immer vom Ich. Und dieses Ich ist für Sie eben auch eine politische Behauptung. Ich ist für Sie dasjenige, was mit dem 18. Jahrhundert gekommen ist. Das ist ein emanzipatorischer Satz, ein emanzipatorisches Wort, das vorher dem Adel vorbehalten war. Und nun kann der Bürger Ich sagen und sie sagt auch Ich in einem ganz politischen Sinne als emanzipatorischen Akt. Das hat sie länger ausgeführt, mit vielen Referenzen auf Jean-Jacques Rousseau, auf Victor Hugo. Sie hat sich also in eine Tradition gestellt, die sehr klassisch ist. Und das ist ein interessanter Aspekt, den sie da angesprochen hat. Aber ansonsten war es eben doch eine sehr erwartbare Annie Ernaux-Rede.
Das sagt Jürgen Ritte, Literaturwissenschaftler und Professor an der Pariser Universität Sorbonne Nouvelle. Danke, Herr Ritte, dass Sie die Nobelpreisrede von Annie Ernaux für uns im Livestream verfolgt haben.
Habe ich gern.
Was wäre, wenn Deutschland und Japan den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätten? Der Science-Fiction-Autor Philip K. Dick, der hat genau dieses Gedankenexperiment gewagt in seinem Roman Das Orakel vom Berge. Das Buch ist schon Anfang der 60er Jahre erschienen, wurde aber erst vor ein paar Jahren verfilmt als Fernsehserie unter dem Titel The Man in the High Castle. Und diese Serie, die spielt in einem Amerika, das zur Hälfte von den Nazis und zur Hälfte von den Japanern besetzt ist. Die beiden Siegermächte hatten das Land nach dem Krieg unter sich aufgeteilt. In diesem Fall ist das alles nur Fiktion, klar. Aber dass es in der Geschichte tatsächlich immer auch hätte anders kommen können, das zeigt jetzt eine neue Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin. Roads Not Taken heißt sie. Jürgen König war da.
Ein Experiment soll die Ausstellung sein und das ist sie auch und ein grandios gelungenes. Entwickelte sich die Geschichte Deutschlands in eine Art Zwangsläufigkeit? Gibt es eine untergründige, auf die Katastrophe drängende Notwendigkeit? Und gibt es umgekehrt eine durchgehend überzeugende Erklärung für die, zumindest im Westen nach 1949, günstig verlaufende Geschichte, die sich 1989 in eine gesamtdeutsche hinein verlängert? Aus dieser Frage heraus entwickelte der Historiker Dan Diener das Ausstellungskonzept für das Deutsche Historische Museum in Berlin. Beginnend mit dem Fall der Mauer 1989 wird chronologisch rückwärts bis zu den revolutionären Ereignissen von 1848 erzählt. Anhand von 14 Zäsuren, Wendepunkten in der deutschen Geschichte wird untersucht, ob ihr Fortlauf nicht auch ein anderer hätte sein können. Erzählt wird, was passiert ist, angedeutet wird, was hätte sein können. Nicht kontrafaktisch sollte es sein, sagt Dan Diener, ihm gehe es darum,
die Wirklichkeit noch stärker hervortreten zu lassen, indem man die nicht eingetretenen Möglichkeiten erwähnt, nicht indem man sie auserzählt. Die Wirklichkeit wird umso deutlicher sichtbar und eingängig, indem man die Keime der Möglichkeit zur Darstellung bringt.
Damit verfolgt die Ausstellung, so Dan Diener, eine gleichsam aufklärerische Absicht, insofern als sie sich vorgenommen hat,
das verhärtete Gehäuse der deutschen Geschichtssicht, der Geschichtsinterpretation zu lockern, um dann von den Rändern der Erkenntnis das Geschehen in ein neues Licht zu rücken.
Einige Beispiele. Am 9. Oktober 1989 gingen in Leipzig rund 70.000 Menschen für Freiheit und Demokratie auf die Straße und das, obwohl im Sommer des Jahres die chinesische Staatsmacht vergleichbare Proteste in Peking blutig niederschlug, was die DDR-Führung ausdrücklich gebilligt hatte. In Leipzig standen Schützenpanzerwagen, lagen Blutkonserven bereit, doch die Volkspolizei hielt sich zurück, der Schießbefehl blieb aus. Oder, dass die erste Atombombe nicht auf Deutschland fiel, ist der Rheinbrücke von Remagen zu verdanken, die die Wehrmacht vergeblich versucht hatte zu sprengen. So konnten die alliierten Truppen über den Rhein ins Ruhrgebiet vorrücken, wodurch der Krieg deutlich früher zu Ende ging, als die Alliierten erwartet hatten. Als Zielgebiet für einen Atombombenabwurf hatten sie Ludwigshafen gewählt, wegen der Industrieanlagen der IG Farben. Was wäre, wenn? Antworten auf solche Fragen gibt die Ausstellung nicht. Sammlungsdirektor Fritz Backhaus verweist auf das umfangreiche Rahmenprogramm und betont die Grenzen des Mediums Ausstellung.
Die filmische Fantasie kann sich natürlich ganz anders auch in eine fantasierte Zukunft, in diese kontrafaktische Zukunft, die nicht eingetreten ist, bewegen. Genauso die Literatur oder die schriftliche Darstellung. Wir sind natürlich sehr bewusst auch bei Objekten, bei Bildern geblieben, die Teil einer vergangenen Wirklichkeit gewesen sind. Wir machen den ersten Schritt, aber alles Weitere ist eigentlich auch dann dem Nachdenken der Besucherinnen und Besucher überlassen.
Für die 14 Kapitel der Ausstellung bietet der Rundgang jeweils Einzelbereiche, die ihrerseits zweigeteilt sind, in einen Wirklichkeits- und einen Möglichkeitsraum. Neben Schautafeln und Texten wird die Ausstellung aus der großen Sammlung des Deutschen Historischen Museums reich illustriert. Audios und Filme, Fotos, Zeitungen, Plakate, Skulpturen, Gemälde, Möbel. In einem Wirklichkeitsraum etwa steht das Mobiliar des Bonner Atombunkers der Bundesregierung aus den 60er Jahren. Im dazugehörigen Möglichkeitsraum findet sich die schon vorbereitete Rede, die Bundespräsident Heinrich Lübke im Falle eines Atomschlages gehalten hätte. So bietet die Ausstellung sehr viel Stoff zum Sehen und Hören, Nach- und Weiterdenken. Nachdem sie fertig konzipiert war, begann der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Entsprechend spielt er in der Ausstellung keine Rolle und ist doch als erneute Zeitenwende auf beklemmende Weise stets präsent.
Jürgen König über eine neue Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin, die zeigt, es hätte auch anders kommen können. Was sonst noch wichtig war heute in der Welt der Kultur, das sagt uns jetzt Anna Kohn, die Kulturmeldungen.
Gestern hatten wir schon darüber gesprochen, dass Klimaaktivisten nach einer Klebeaktion in der Londoner Nationalgalerie schuldig gesprochen wurden. Heute folgte direkt die nächste Protestaktion, dieses Mal in Mailand. Heute Abend soll an der Mailänder Scala die neue Spielzeit eingeläutet werden. Vorher musste aber erst noch der Eingang gesäubert werden. Klimaaktivisten haben die Säulen am Eingang des Theaters mit Farbe beschmiert. Auf Fotos konnte man große blaue und rosa Farbflecken sehen. Verantwortlich für die Aktion ist die Ultima Generatione, die letzte Generation. Wir haben beschlossen, die Scala mit Farbe zu beschmieren, um die Politiker, die an diesem Abend bei der Aufführung zusehen, aufzufordern, ihren Kopf aus dem Sand zu ziehen und zur Rettung der Bevölkerung einzugreifen, hieß es in einer Stellungnahme. Heute Abend werden laut Medienberichten die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, Staatschef Sergio Mattarella und auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erwartet. Über den Saisonbeginn an der Mailänder Scala sprechen wir auch morgen ausführlich hier bei Kultur heute. Vom 17. Jahrhundert ab spielten die Niederlande eine wichtige Rolle im weltweiten Sklavenhandel. Und wahrscheinlich besaßen auch die Vorfahren des niederländischen Königs Sklaven, wie der öffentlich-rechtliche Sender NOS berichtet. Das niederländische Königshaus will jetzt die Vorgänge genauer erforschen und die Rolle der königlichen Familie im Kolonialismus unabhängig untersuchen lassen. 3 Jahre lang werden 3 Historiker und ein Menschenrechtsexperte dazu forschen. Die Ankündigung der Untersuchung über die Rolle des Königshauses kommt kurz bevor sich das Kabinett offiziell für die Sklaverei entschuldigen möchte. Das soll am 19. Dezember passieren. Die Regierung will einen Fonds im Volumen von etwa 200 Millionen Euro auflegen, der das Bewusstsein über die Rolle der Kolonialmacht bei der Sklaverei fördern soll. Im vergangenen Jahr hatten Berater der Regierung auch empfohlen, den Sklavenhandel des 17. bis 19. Jahrhunderts als Verbrechen gegen die Menschlichkeit anzuerkennen. Als die ersten Schimmer von Gold aus dem Boden auftauchten, wussten wir, dass dies etwas Bedeutendes war. So beschreibt die leitende Archäologin den Fund einer mittelalterlichen Halskette, die in der englischen Grafschaft Northamptonshire entdeckt wurde. Das Schmuckstück ist rund 1300 Jahre alt und wurde im Frühjahr bei einem Bauvorhaben entdeckt. Die Kette besteht aus mehreren Anhängern, Perlen aus römischen Münzen, Gold und Halbedelsteinen. Experten bezeichneten den Fund als international bedeutend. Die Archäologen gehen davon aus, dass in dem Grab, in dem die Kette gefunden wurde, eine Adelige bestattet wurde. Es könnte sich um die bedeutsamste jemals in Großbritannien entdeckte Grabstätte einer Frau aus dem frühen Mittelalter handeln, hieß es. Für welche Künstlerin oder für welchen Künstler interessieren sich die Deutschen besonders? Einen kleinen Einblick hierein gibt die Liste, die Google für das Magazin Monopol erstellt hat. Google veröffentlicht die Suchbegriffe des Jahres und hat für Monopol auch die 10 Künstlerinnen und Künstler ermittelt, die 2022 am meisten gesucht wurden. Auf Platz 1, wenig überraschend, Banksy. Er führt das Ranking schon seit Jahren an, nur 2016 stand Christo einmal ganz vorn. Hinter Banksy folgt Gerhard Richter und auch Marina Abramović, Cindy Sherman, Damien Hirst und Jeff Koons sind unter anderem vertreten.
Die Kulturmeldungen mit Anna Kohn, danke. Und das war Kultur heute. Hier geht's gleich nach den Nachrichten weiter mit den Informationen am Abend. Darin dann alles Wichtige, unter anderem zur Deutschen Islamkonferenz und zu den Razzien im Reichsbürgermilieu. Ich bin Enne Seidel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.